Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Affäre um den Hauskredit von Bundespräsident Wolf gibt es einen neuen Vorwurf. Nach Angaben der Bild-Zeitung hat Wolf versucht, die Berichterstattung darüber zu verhindern. Dazu habe Wolf Mitte Dezember bei Bild-Chefredakteur Diekmann und Verlagschef Döpfner angerufen. Bekannt geworden waren diese Gespräche durch Berichte in anderen Zeitungen. Das Präsidialamt erklärte dazu nur, es äußere sich grundsätzlich nicht zu Telefonaten.
Noch auf seiner Reise durch die Golfstaaten soll der Bundespräsident versucht haben, unliebsame Berichte zu seinem Hauskredit zu verhindern. Wolf habe den Springer-Vorstandschef angerufen und auch den Bild-Chefredakteur und auf dessen Mailbox mit Konsequenzen gedroht. Die Bild-Zeitung bestätigt das auf ihrer Internetseite. Dort heißt es, der Bundespräsident zeigte sich empört über die Recherchen zu dem Hauskredit und drohte mit strafrechtlichen Konsequenzen. Später habe Wolf sich entschuldigt, heißt es, dennoch Kritik vom Journalistenverband.
Das ist ein gravierender Verstoß gegen die Freiheit der Berichterstattung. Er hat Einfluss genommen, er hat versucht, kritische Berichterstattung zu verhindern, bevor sie erschienen ist. Und das ist mit der Pressefreiheit natürlich nicht vereinbar.
Auch Wolfs Hauskredit wirft neue Fragen auf. Der Bundespräsident hatte am 15. Dezember erklärt, den Privatkredit in einen marktüblichen Hypothekenkredit umgewandelt zu haben. Doch den Antrag dazu unterschrieb er wohl erst 6 Tage später. Die Opposition fordert Aufklärung.
Es ist dringend geboten, dass der Eindruck von Salamitaktik aus der Welt geräumt wird. Deshalb muss vollständig über alle Vorgänge aufgeklärt werden.
Diese ganze Angelegenheit wird immer bizarrer. Ich glaube, dass der Bundespräsident jetzt sehr, sehr schnell reinen Tisch machen muss, damit seine Person und das Amt nicht noch weiter beschädigt wird, als das bisher sowieso schon eingetreten ist.
Keine Stellungnahme dazu aus Schloss Bellevue, nur so viel. Der Bundespräsident achte die Pressefreiheit. Über Telefonate gebe er grundsätzlich keine Auskunft.
Zur Diskussion über die Vorwürfe gegen den Bundespräsidenten jetzt live aus Berlin, Reinhard Becker.
Bemerkenswert und unbesonnen, das sind noch eher freundliche Bezeichnungen heute hier im politischen Berlin für die Anrufe von Bundespräsident Christian Wulff beim Springer Vorstandsvorsitzenden und beim Bild-Chefredakteur. Der nicht dementierte Versuch des Staatsoberhauptes, das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit in eigener Sache zu beeinflussen, sorgt nicht mehr nur im Regierungsviertel für Kopfschütteln. Und möglicherweise schwindet darüber auch der politische Rückhalt für Christian Wulff. Zumindest waren die Regierungsparteien heute auffallend schweigsam. Für die Opposition wiegt ungeachtet der problematischen Anrufe aber die Salamitaktik des Staatsoberhauptes viel schwerer. Gemeint ist das nur scheibchenweise Zugeben von immer neuen Details des umstrittenen Kredits für sein Privathaus. Dadurch und nicht durch die Berichterstattung nehme das Amt des Bundespräsidenten und seine Glaubwürdigkeit Schaden. Damit zurück nach Hamburg.
Mehr zum Thema auch online unter tagesschau.de, unter anderem eine Chronik zur Kreditaffäre. Die Rente mit 67 bleibt auch innerhalb der Koalition umstritten. CSU-Chef Seehofer wurde aus CDU und FDP kritisiert, nachdem er Bedenken gegen die Reform angemeldet hatte. Mit dem Jahreswechsel hat die Verschiebung des Renteneintrittsalters begonnen. Bis 2031 wird es in kleinen Schritten auf 67 Jahre heraufgesetzt. Wer früher in Rente geht, muss Abschläge hinnehmen. Kritik daran kommt auch von der Opposition und den Gewerkschaften.
Feierabend für Christian Stephan, jedenfalls für heute. Bis der Betonbauer endgültig Feierabend hat und in Rente gehen kann, dauert es noch. Nicht mit 65 darf er aufhören, sondern erst ein halbes Jahr später. Wie er und seine Kollegen auf dem Bau so lange durchhalten sollen, fragt sich Christian Stephan, seit die Rente mit 67 beschlossen wurde. Und jetzt fragt er sich, warum die Politik plötzlich zweifelt.
Es ist eben auch für uns nicht einsehbar, warum die Politik, wie gesagt, erstmal solche Sachen macht und dann im Nachhinein sagt, naja, okay, das war doch nicht das Richtige.
Zweifel hat vor allem CSU-Chef Seehofer. Die Masse der Arbeitnehmer gehe schon vor 65 in den Ruhestand. Die Reform könne so de facto zur Rentenkürzung werden. Das sieht die Linke ganz ähnlich und reklamiert für sich, schon immer davor gewarnt zu haben.
Das Gesetz war von Anfang an falsch, weil wir, ich sag's mal ein bisschen grob, in einer altersrassistischen Gesellschaft leben. Mit über 50 kriegst du ja kaum einen neuen Job.
Arbeitsministerin von der Leyen ist von der CSU-Kritik überrascht worden. Schließlich haben die Christsozialen die Reform vor 5 Jahren mit beschlossen. Die Koalition werde an ihrem Kurs festhalten, denn die durchschnittliche Lebenszeit habe sich in den vergangenen 50 Jahren um 10 Jahre verlängert.
Entweder Renten kürzen, das wollen wir nicht. Oder aber Beiträge rauf, das würde die Jungen ersticken. Und die dritte Möglichkeit ist, von den 10 gewonnenen Lebensjahren 2 mehr arbeiten. Ich glaube, das ist die fairste Lösung.
Zustimmung bei der FDP und die Liberalen haben auch eine Erklärung für den Seehofer-Vorstoß.
Da wird versucht, die CSU als das soziale Gewissen der Koalition zu positionieren, notfalls eben auch auf Kosten der Partner.
Die Regierung gibt aber zu, dass noch nicht alles nach Plan läuft. Die Wirtschaft müsse Arbeitnehmer künftig auch tatsächlich bis 67 beschäftigen.
Ungeachtet internationaler Kritik ist in Ungarn zum Jahreswechsel eine neue Verfassung in Kraft getreten. Sie ist umstritten, weil sie die Macht der Regierung weiter ausbaut und die Rechte unabhängiger Instanzen beschneidet. Ministerpräsident Orbán hatte die Verfassung mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament verabschiedet. In Budapest gab es am Abend Proteste. Die Regierung würdigte die neue Verfassung mit einem Festakt und einer Ausstellung.
Die Gemäldeausstellung Helden, Könige und Heilige in der Nationalgalerie in Budapest, höchstpersönlich eröffnet durch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zu Ehren der neuen Verfassung. Diese kann jeder Bürger Ungarns in seiner Gemeinde am sogenannten Tisch der Verfassung ansehen und auch bestellen. Aber hier noch nicht enthalten sind höchst umstrittene Zusatzgesetze zur neuen Verfassung. Sie hatte das Parlament in Budapest Ende Dezember verabschiedet, im Eiltempo, mit der Zweidrittelmehrheit der rechtskonservativen Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orbán. Problematisch sind vor allem diese Verfassungszusätze in Ungarn. Die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts eingeschränkt, die Unabhängigkeit der Notenbank eingeschränkt, Rechtsnachfolger der kommunistischen Partei sind die oppositionellen Sozialisten. Die Kompetenzen des Verfassungsgerichtes wurden stark beschnitten, erfahrene Richter zwangspensioniert und statt ihrer junge, unerfahrene, parteitreue Juristen eingesetzt mit überlangen Mandaten. Die EU und der IWF hatten versucht, die Verabschiedung der kontroversen Zusatzgesetze zu verhindern, vergeblich.
Auf der anderen Seite ist die Regierung von Viktor Orbán finanziell in extremen Schwierigkeiten. Das Land ist mehr oder minder pleite und in den nächsten Wochen will er Geld unter anderem von der Europäischen Union und vom Internationalen Währungsfonds haben.
Die 15 Gemälde der Ausstellung zeigen Schlüsselereignisse der jüngeren ungarischen Geschichte. Auftraggeber die Regierung Orbán. Kritiker sprechen von einer gelenkten Kulturpolitik, die den autoritären Kurs der Regierung unterstützen solle. In Budapest demonstrieren zur Stunde Zehntausende gegen die Regierung und ihre neue Verfassung.
Zum Abschluss eines 10-tägigen Manövers hat der Iran heute noch einmal demonstrativ militärische Stärke gezeigt. Neben Raketentests probte das Land nach eigenen Angaben im Persischen Golf auch eine Blockade der Straße von Hormus. Der Seeweg ist eine der wichtigsten internationalen Ölhandelsrouten. Teheran hatte damit gedroht, die Strecke zu sperren, sollte der Westen die Sanktionen im Atomstreit ausweiten.
Abschuss einer Hochgeschwindigkeitsrakete. Das Ziel problemlos getroffen. So zeigen es die Bilder des staatlichen iranischen Fernsehens. Gleich mehrere Raketen und Marschflugkörper wollen die iranischen Militärs getestet haben. Und alle mit Erfolg. Sogar eine Langstreckenrakete mit einer Reichweite von über 2000 Kilometern. Beweise und Bilder von allen Tests gibt es nicht. Iran ist eines von ganz wenigen Ländern, welches über solche Hightech-Waffen verfügt. Unsere neuartige Flugabwehrrakete kann unbemerkt vom Radar jedes Flugobjekt bekämpfen. Das 10-tägige Manöver im Persischen Golf hat zum Ziel, neue, verbesserte Raketen zu testen und Dominanz zu zeigen. Im Westen haben diese Manöver Besorgnis ausgelöst. In den Nachrichten des iranischen Fernsehens hieß es heute erneut, dass die Marine innerhalb kürzester Zeit die Straße von Hormuz sperren könne. Durch diese Meerenge fließt etwa 40% des Öls, das per Schiff transportiert wird. Wir haben gezeigt, dass wir alles unter Kontrolle bringen und für die Sicherheit in der Region sorgen können. Mit dem heute zu Ende gehenden Manöver enden vorerst die militärischen Muskelspiele mit dem Westen. Politisch werden sie weitergehen. Iran hat überraschend neue Gespräche über das Atomprogramm angeboten und dazu will man eine gute Ausgangsposition haben. Auch deshalb wurde gestern ein selbstentwickelter, hoch angereicherter Uranbrennstab vorgestellt.
In Ägypten dauert der Druck auf regierungsunabhängige Organisationen an. Trotz internationaler Proteste halten die Behörden das Kairoer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie weitere 16 Einrichtungen geschlossen. Büros der Organisationen waren am Donnerstag wegen des Verdachts illegaler Finanzhilfen durchsucht worden. Die ägyptische Führung wies Kritik an ihrem Vorgehen zurück. Vertreter der Demokratiebewegung warfen dem Militärrat Einschüchterungsversuche vor.
Währenddessen wurde heute in Kairo der Prozess gegen den früheren Machthaber Mubarak fortgesetzt. Auf einer Trage wurde der abgelöste ägyptische Präsident in den Gerichtssaal gebracht. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess in einer Polizeiakademie statt. Mubarak wird vorgeworfen, für die Tötung von mehr als 800 Demonstranten vor etwa einem Jahr mitverantwortlich gewesen zu sein. Im Falle einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe. In Istanbul haben ranghohe Palästinenser um politische und finanzielle Unterstützung für den Gazastreifen geworben. Der Hamas-Führer Hania besuchte auf seiner ersten Auslandsreise seit 4 Jahren das Gaza-Hilfsschiff Mavi Marmara. Es war 2010 von israelischen Soldaten gestürmt worden. Friedensaktivisten hatten damals versucht, eine Seeblockade der Israelis zu durchbrechen, um Hilfsgüter in den gesperrten Gazastreifen zu bringen. Dabei waren 9 Türken getötet worden.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den gesamten früheren Vorstand der HSH Nordbank erhoben. Den 6 Managern, unter ihnen Ex-Vorstandschef Nonnenmacher, wird Untreue und Bilanzfälschung vorgeworfen. Ob die Beweise für eine Verhandlung ausreichen, entscheidet jetzt das Landgericht Hamburg. Die HSH Nordbank war 2008 wegen Milliardenverlusten in Finanznöte geraten und musste von den Anteilseignern Schleswig-Holstein und Hamburg gerettet werden. In der DDR galt das Ministerium für Staatssicherheit innenpolitisch als Überwachungs- und Unterdrückungsinstrument gegenüber der Bevölkerung. Im Rahmen der friedlichen Wende 1989 erwirkte die Bürgerrechtsbewegung der DDR, dass die Akten der Stasi gesichert und geöffnet wurden. Ein historisch einmaliger Schritt. Mehr als 1,8 Millionen Deutsche haben seither von der Möglichkeit der Akteneinsicht Gebrauch gemacht. Jetzt wird das sogenannte Stasi-Unterlagengesetz 20 Jahre alt.
Lange Schlangen vor der Stasi-Unterlagenbehörde. Schon am ersten Tag begann ein regelrechter Ansturm auf die Akten. Viele Opfer wollten endlich wissen, wer sie bespitzelt hatte, was genau ihnen widerfahren war. Auf einmal gab es auf diese Fragen Antworten. Für den heutigen Chef der Stasi-Unterlagenbehörde ist der 2. Januar 1992 deshalb bis heute ein ganz besonderes Datum.
Das ist ein Ereignis von historischer Bedeutung, weil zum ersten Mal wurde in der Welt eine Geheimpolizei die Akten geöffnet. Zum ersten Mal konnten Bürger, die bespitzelt worden sind, die schikaniert worden sind, die in Gefängnis gesperrt worden sind, in ihre Akten schauen. Und das ist was ganz Bedeutendes.
Roland Jahn, 1992 Journalist, war einer der allerersten, der seine Akte zu Gesicht bekam. Dass er nach seiner Amtseinführung vor rund einem Jahr dafür sorgte, dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter die Behörde nun verlassen müssen, sorgt bei seinen Vorgängern für Kritik.
Diese Leute haben sich dann bewährt und 20 Jahre im Rechtsstaat Dienst getan. Und insofern habe ich doch ein wenig die Stirn gerunzelt, als ich jetzt hörte, dass sie die Behörde verlassen sollen.
Für Roland Jahn gibt es keine Verjährung. Das sei er den Opfern schuldig, sagt er und verweist auf die Zahlen. 80.000 Menschen hätten alleine 2011 Antrag auf Akteneinsicht gestellt.
Die Zeitungslandschaft ist um eine Stimme reicher, um die jüdische Zeitung Jewish Voice from Germany. Herausgeber Raphael Seligmann will damit der Welt das jüdische Leben in Deutschland zeigen. Das Blatt richtet sich unter anderem an Leser in den USA, Großbritannien und Israel, wird aber auch in Deutschland herausgebracht. Die Zeitung erscheint alle 3 Monate in englischer Sprache.
Redaktionskonferenz an der Tischtennisplatte in der Wohnung des Herausgebers Raphael Seligmann in Berlin. 8 Mitarbeiter bilden die Kernmannschaft. Viele renommierte Autoren haben Artikel zugeliefert. The Jewish Voice from Germany heißt die Zeitung, die eine Brücke in die Welt schlagen will. Nicht nur der Titel ist englisch, auch die Artikel sind es, um einen möglichst großen Leserkreis weltweit zu erreichen.
Unsere Zeitung gibt eine Perspektive über jüdisches Leben, über Leben, über Jetztsein. Und das wollen wir fortführen. Wir wollen einen Weg weisen in die nächsten 1000 Jahre deutsch-jüdische Beziehung.
Um auf aktuelle Ereignisse angemessen reagieren zu können, gibt es auch eine Internetausgabe. Diese wird wöchentlich aktualisiert. Kultur, Politik und Wirtschaftsthemen nehmen einen großen Raum ein.
Die Zeitung ist für jeden Menschen. Wir haben auch in der Redaktion, gucken wir nicht, ob jemand Jude ist oder nicht Jude.
Dem Team von Seligmann ist nach eigenen Angaben die redaktionelle und politische Unabhängigkeit wichtig. Deshalb startet man mit einer relativ kleinen Auflage von 30.000 Exemplaren. In der ersten Ausgabe heißt es, es geschieht im deutsch-jüdischen Verhältnis viel Gutes. Wir wollen, dass die Welt davon erfährt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 3. Januar.
Das Tief über dem Atlantik, das bis morgen Abend nach Skandinavien zieht, wächst sich zu einem Sturmtief aus. In den kommenden Tagen erwartet uns daher weiterhin unbeständiges stürmisches Wetter. In der Nacht regnet es zunächst noch im Südosten Bayerns sowie an den Alpen, in höheren Lagen schneit es. Am Tag breiten sich dichte Wolken auf den Westen und die Nordhälfte aus, sie bringen teilweise kräftigen Regen, im Süden bleibt es bis zum Abend trocken. Der Wind frischt stark bis stürmisch auf, stellenweise sind schwere Sturmböen möglich, im Nordwesten, vor allem an der Nordsee, orkanartige Böen, auf den Bergen Orkanböen. Heute Nacht, vor allem im Bergland, Vorsicht wegen Klette durch überfrierende Nässe. Am Tag 4 Grad am Alpenrand und 12 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch Regen, Schneeregen oder Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer, vor allem im Norden noch Sturmböen. Am Donnerstag regnet es teilweise kräftig, örtlich sind Gewitter dabei, dazu ist es zeitweise stürmisch. Am Freitag schneit es an den Alpen teilweise für längere Zeit, sonst wechselhaftes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Anruf vom Bundespräsidenten, wie Wolf den Bildbericht stoppen wollte und Gigaliner im Großversuch, was uns auf Deutschlands Straßen erwartet.